Nun brauchen sich auch diesen Sinn einer konkreten Situation, der uns anspricht, angeht, anfällt sozusagen, anruft, den brauchen sich nicht weiß Gott wie großartig vorzustellen. Also ich spreche noch immer von der Vergänglichkeit unseres Daseins. Das heißt von dem Imperativ, gerade diese flüchtigen, so vergänglichen Möglichkeiten einer Sinnerfüllung auch zu verwirklichen. Ich bin noch immer beim Thema, bin auch auf 1000 Umwegen. Dieser Sinn, der braucht gar nicht, weiß Gott, wie großartig zu sein. Lassen Sie mich als konkretes Beispiel aus einem kleinen Büchlein über den Sinn des Lebens von Bischof Georg Moser Folgendes Ihnen zitieren. Er spricht von einem Müllmann, der vor einigen Jahren das deutsche Bundesverdienstkreuz verliehen bekommen hat. Und zwar, dieser Müllmann sucht in den Mülltonnen und beim Sperrmüll das weggeworfene Spielzeug heraus, setzt es in den Abendstunden wieder in Stand und beschenkt bedürftige Kinder damit. Begabt mit Bastlergeschick ringt er seinem Beruf einen zweiten Sinn an. Das ist Bundesverdienst. Vorbildlich und ganz, ganz schlicht und einfach und anspruchslos, aber wirksam und auch sozial wirksam, wie Sie sehen, und vor allem einmal sinnvoll. Nun, nicht nur tätig können wir dem Leben einen Sinn abringen, wie es da heißt, sondern auch dadurch, dass wir etwas erleben und wie ich schon vorhin angedeutet habe, dadurch, dass wir lieben, also etwas erleben oder jemanden erleben und jemanden in dieser Einmaligkeit und Einzigartigkeit, sagte ich vorhin, erleben heißt ihn lieben. Aber wie sieht denn das zum Beispiel auch im Alltag aus? Und jetzt möchte ich wiederum besonders von alten Menschen sprechen. Ich habe da vor mir liegen den Brief einer Frau, die mir schreibt, in 14 Tagen werde ich 87 Jahre alt. Aber für mich ist jeder Tag ein Geschenk. Und für ein Geschenk muss man doch dankbar sein. Sehen Sie, Herr Doktor, ich darf zum Himmel schauen, auf den herrlichen Park hinunterschauen. Ich darf mit den Bäumen sprechen. Ich darf Nachmittag Freunde empfangen. Dem Ja sagen zu allem, dem gilt es. Warum das die meisten Menschen so schwer begreifen. Herr Doktor, ich bin taub, dafür spricht mein Inneres. Ich kann fast nicht mehr gehen, dafür darf ich denken. Und meine Dankbarkeit diesbezüglich ist einfach grenzenlos. Ein schlichter Brief, die Frau ist schon tot, hatte nicht, niemals eine Ahnung, dass ich das verwerten werde als Illustration, ganz, ganz anspruchslos. So sieht das Leben aus, wie bei dem Müllmann. Und nur das Bundesverdienstkreuz und diese 10 Zeilen in dem Buch von Bischof Moser überhaupt das weiterleben lassen. Oder wie in diesem Brief zum Beispiel. Aber das ist das Leben. Und nicht nur der Nihilismus und Zynismus, der gepredigt wird, vor allem in den Massenmedien verbreitet wird. Denn es ist ja sehr in, sich lustig zu machen über die heile Welt. Es ist ja in, alles niederzureißen, alles zur Sau zu machen, sich über alles zu lustig zu machen, alles zu bespötteln. Das ist ja keine Kunst. Das sind ja die Leute, die sterben würden vor ihrem eigenen Nihilismus, wenn sie nicht als Abwehrreaktion, so recht im Sinne von Sigmund Freud, in sich aufbauen würden, den Zynismus. Aber diesen Zynismus, den verzapfen Sie. Diesen Zynismus, den infiltrieren Sie. Mit diesem Zynismus infizieren Sie die Masse der Zuhörer, die Masse der Zuschauer, die Masse der Leute, die es für unbedingt notwendig halten, dass man diese Ausstellungen geht und so weiter, gar nicht zu sprechen von den Actions, von den Aktionen. Das ist wissen das, was die Leute aus ihrem eigenen Zynismus, um ihren eigenen Nihilismus zu unterdrücken, heraustun. Angeblich ist das kreativ. Schon kreativ ist ja eine Modeerscheinung, denn das, was kreativ ist, wird ja gar nicht definiert, geschweige denn wirklich erkannt. Also was will ich sagen? Statt dass die Künstler die Mission ihrer Kunst, die Menschen vor der Verzweiflung zu bewahren, in dieser Welt, in dieser mechanisierten, depersonalisierten, dehumanisierten Welt, stattdessen, dass sie die Menschen immunisieren gegen den Nihilismus, verkaufen sie ihnen und infiltrieren sie und infizieren sie sie doch mit ihrem eigenen Nihilismus, aus dem eigenen Zynismus heraus. Und das ist etwas, wo der Psychiater eigentlich nicht zuschauen dürfte, weil nicht nur der Künstler seine soziale Verantwortung hat, sondern der Psychiater auch eine soziale Verantwortung hat und aufmerksam machen muss dort, wo die Gefahren lauern. Zum Beispiel, wenn von Selbstmord und von Depression die Rede ist und man nichts Eiligeres zu tun hat, als minutenlang Leute im Fernsehen auch vorzuführen, junge Leute, die bei Fenstern herausspringen oder ins Wasser springen und weiß Gott was. Meine Damen und Herren, es gibt drei Beweise, empirische, was das für eine Verantwortungslosigkeit ist. Ich möchte auch nur aus geografisch naheliegenden Gründen, wörtlich naheliegenden Gründen, einen anführen. Wie ich gehört und gelesen habe von wissenschaftlicher Seite, ich bin kein Augenzeuge, hat ein schweizerischer Kanton beschlossen, ein Jahr lang über keine Selbstmorde in den Massenmedien berichten zu lassen. Das Ergebnis war, dass die Selbstmordziffer in diesem Jahr, in jenem Jahr, auf ein Zehntel heruntergesunken ist. Meine Damen und Herren, ich frage Sie, welcher Verantwortliche innerhalb der Massenmedien will bewusst nun die Verantwortung auf sich nehmen, in einer solchen analogen Situation für die Selbstmorde von 9-mal bzw. 10-mal so viel fakultativen Selbstmordkandidaten will das auf sich nehmen? Das kann keiner auf sich nehmen. Warum werden diese Tatsachen nicht verbreitet? Warum wird immer nur einseitig verbreitet, die Untersuchungen, wo man achselzuckend sagt, Gewalt am Fernsehschirm hat keinen wesentlichen Einfluss. Man hat das bisher nicht beweisen können. Längst hat man das beweisen können. Die offizielle amerikanische Kommission für diese Dinge an der höchsten amtlichen Stelle von den ganzen Vereinigten Staaten für öffentliche Gesundheit, hat bewiesen, experimentell und anderweitig bewiesen, Gewalt am Fernsehschirm erzeugt Gewalt. Aber da stopfen sich die Leute die Ohren zu, das wollen sie nicht hören, denn dann würden sie eine Verantwortung übernehmen müssen, die sie auch nicht übernehmen. So viel zu dieser Problematik. Wir sind schon mitten in die Tragik hineingeschlittert. Ich möchte Ihnen einen zweiten Brief exzerpiert vorlesen, zwei, drei Sätze daraus. Ein Mann, der in einem Zuchthaus in Florida eine logotherapeutische Selbsthilfegruppe aufgestellt hat und mir vor kurzem erst berichtet hat, dass unter 20 Mitgliedern dieser Gruppe, die einander helfen, über ihre Kriminalität hinwegzukommen, ist nur ein einziger rückfällig geworden und der ist auch jetzt schon freigegangen. Dieser Mann hat mir zuletzt geschrieben, ich konnte ihn seither nicht mehr erreichen, auch in Florida selbst konnte ich nicht mehr seine Spur verfolgen. I was hospitalized in the oncology unit for 11 weeks. Er war 11 Wochen lang auf einer Krebsabteilung eines Spitals aufgenommen gewesen. Er hat einen Lungenkrebs. Der wurde diagnostiziert. Most luckily, auf einmal ist er glücklich, sehr glücklich ist er darüber, I found a part-time job on the ocean. Er hat am Ozean dort in einem Restaurant eine Stelle bekommen, dann war eine Tellerwasche dort gewesen. I enjoy the sunrises and sunsets. Er erlebt freudig die Sonnenuntergänge am Ozean, die Sonnenaufgänge am Ozean. How beautiful, how very beautiful life is. Wie schön ist doch das Leben. Das schreibt ein zum Tode Verurteilter, nicht im Zuchthaus von Florida zum Tode verurteilt, sondern von seinen Krebszellen, von seinem Lungenkrebs zum Tode verurteilter Mann am Ende seines Lebens. Wie schön ist doch das Leben. wissen Sie jetzt, was ich meine? Nicht nur dadurch, dass wir eine Tat setzen, ein Werk vollenden, sondern auch durch Erleben und Lieben können wir Sinn herauspressen aus dem Leben. Sinnmöglichkeiten gewahr werden. Das meine ich. Aber der schreibt das. Das hat jetzt Blut und Fleisch, verstehen Sie mich? So ist das Leben. Das sind nicht Phrasen, das sind nicht abstrakte Dinge. Das sind Dinge, die von Menschen gelebt werden. Und er ist in einer hoffnungslosen Situation, schreibt so. Er ist das hilflose Opfer einer solchen hoffnungslosen Situation geworden. Und trotzdem findet er Sinn. Ja, man kann sogar in diesem Tatbestand eines unausweichlich tragischen Schicksals noch Sinn finden, indem man Zeugnis ablegt davon, wessen der Mensch, nur der Mensch natürlich, fähig ist. Nämlich eine persönliche Tragödie in einen Triumph zu verwandeln. Aus einem Leiden auf menschlicher Ebene eine Leistung zu gestalten. Das ist möglich. Und das ist bis zum letzten Atemzug möglich. Und das ist der Inhalt einer Sinnlehre, mit EH geschrieben, ja? Einer Lehre vom Sinn, die gerichtet ist therapeutisch gegen die Sinnlehre, mit zwei E geschrieben, gegen das abgründige Sinnlosigkeitsgefühl von heute.
In der Fokussendung von Radio Vorarlberg hören Sie eine Aufnahme aus dem Jahr 1984. Professor Viktor Frankl, der Begründer der Logotherapie, spricht über die Bewältigung der Vergänglichkeit und über Möglichkeiten der Sinnfindung in schicksalhaften Lebenssituationen. Viktor Frankl hat die sinnorientierte Psychotherapie weltweit zu einem Begriff gemacht. Dabei stützt er sich nicht nur auf die eigene leidvolle Erfahrung im KZ, sondern vor allem auch auf die Erfahrungen seiner Patientinnen und Patienten.
Aber diese Sinnlehre, die lehren wir nicht, auch wir Logotherapeuten nicht, auch ich persönlich nicht, sondern unsere Lehrer sind es, von denen wir sie gelernt haben. Und wissen Sie, wer die Lehrer sind? Das sind unsere Patienten, das sind die, die das gelebt haben, das sind die, die das gelitten haben. Ich habe die Ehre gehabt, ein Vierteljahrhundert hindurch der Vorstand einer neurologischen Spitalsabteilung zu sein. Ich kenne die jungen Burschen, die vor einer Woche noch Skifahren waren, die jungen Burschen, die vor einer Woche noch auf der Yamaha dahingebraust sind, auf den Motorrädern, auf diesen heißen, und die dann durch einen Unfall querschnittsgelähmt sind. Ich kenne die Mädchen, die eine Woche vorher noch in der Disco getanzt haben, und dann haben sie eine Myelitis oder einen Rückmarkstumor und werden zunehmend gelähmt und sind bettlägerig bis an ihr Lebensende. Und wie die das gestalten, wie sie das meistern, ein solches Schicksal, ich könnte Ihnen stundenlang darüber erzählen. Ich könnte Ihnen die Krankengeschichten vorlegen. Von denen haben wir das gelernt, was wir jetzt einfach weiterzugeben versuchen. Und sehen Sie, das ist Heroismus, werden Sie jetzt sagen. Wie können Sie Heroismus verlangen? Niemand kann Heroismus verlangen oder gar fordern von jemand anderem, außer von sich selbst. Aber was wir sehr wohl tun können, ist verweisen auf diese Beispiele, verweisen auf diese Vorbilder, wie sich das tragen lässt. Und jetzt lassen Sie mich ein einziges von diesen Beispielen nur nominieren und Ihnen vor Augen führen. Da schickt mir jemand vor wenigen Jahren einen Zeitungsartikel mit Illustrationen. Er hat ein Buch von mir gelesen, das Buch Man Search for Meaning, und möchte mir Folgendes nur mitteilen. Da ist ein Schicksal auch, es gibt auch einen Dokumentarfilm, Fernsehfilm über sein Schicksal, aber ich habe ihn auch persönlich kennengelernt, dieser junge Mann. Jerry Long ist sein Name. Mit 17 Jahren hat er bei einem Tauchversuch einen Unfall gehabt und sich das Genick gebrochen. Seither liegt er zu Hause vom Kopf ab gelähmt, vollkommen gelähmt. Er kann nur den Kopf bewegen, er kann Maschinenschreiben mit einem Holzstäbchen zwischen den Zahnreihen, er kann durch eine bestimmte Bewegung, die noch möglich ist, durch ein Zucken mit der linken Achsel, kann er in Aktion setzen, ein Telekommunikationssystem, das ihn verbindet mit der Universität dort in Texas, die ein paar Meilen weiter ist, die er aber nicht besuchen konnte damals. Und er nimmt an Seminaren teil, auch aktiv, hält Referate, nimmt Prüfungen, gibt Prüfungen ab und studiert Psychologie. Denn, wie er mir schreibt, mit dem Stäbchen zwischen den Zahnreihen, er kann nur bestätigen, was ich über die Sinnmöglichkeiten sogar noch im Leiden da behaupte in meinem Buch. Und er sagt, er möchte anderen Menschen helfen, deshalb studiert er Psychologie. Und er ist überzeugt, dass das ganze Leiden, das er mitmacht, nur letzten Endes dazu dienen wird, aus ihm einen besseren Counselor, einen besseren psychologischen Berater zu machen. Und dann sagt er, schreibt er in einem dritten Brief, schreibt er, I view my life as being abundant with meaning and purpose. Mein Leben schäumt über von Sinn. Das schreibt jemand, der, wie Sie in dem Film sehen können, wie ich ihn in Vivo gesehen habe, ein hübsches Jungengesicht hat, er ist jetzt einige um 20, und von da ab besteht er aus einem Skelett, das an dem Kopf hängt. Der Mann hat, ich glaube, 30 Kilo oder sowas. Es ist unglaublich, sowas habe ich in meinem ganzen Leben, in einer ganzen jahrzehntelangen Praxis nicht gesehen. Und sprüht vor Geist, wunderbare Formulierungen in seinem Referat, dem er den Titel gegeben hat, die Trotzmacht des Geistes, den Begriff, den ich geprägt habe, aber den ich selten verwende, weil das klingt so pathetisch, aber das ist die Realität. Er demonstriert, er lebt diese Trotzmacht des Geistes. Und der letzte Brief, den er mir geschrieben hat, da schreibt er mir, er fängt schon an, Counseling in Hospitals, in verschiedenen Spitälern dort in Texas berät er bereits kranke, schwerkranke oder sterbende Menschen. Und am Schluss, das sagt er sehr stolz, und er hat ausgesprochene Erfolge. Und dann kommt der letzte Satz des Briefes, da ist er nicht stolz, sondern demütig, indem er schreibt. Aber Leistungen sind nichts, worauf man sich ausruhen dürfte, sondern etwas, auf dem man aufbauen und weiterbauen muss. Das ist Jerry Long. Meine Damen und Herren, Sie werden mich jetzt fragen, ja, also mit einem Wort, Herr Franke, Sie stellen sich vor, dass das Leiden einen Sinn hat und dass man also eigentlich einen Sinn nicht erfüllen kann im Leben, wenn man nicht leidet. Keine Spur, das habe ich nie behauptet. Das wäre Masochismus. Heroismus würde nur dann gegeben sein, wenn das Leiden unabdingbar notwendig ist. Solange ich die Ursache eines Leidens beseitigen kann, muss ich es tun. Ist es ein Karzinom, das noch operabel ist, dann muss es operiert werden. Ist es ein psychologischer Prozess, eine Psychose, eine Neurose, dann muss sie mit gezielter medikamentöser Behandlung behandelt werden oder mit Psychotherapie, wo das möglich und notwendig ist. Und wenn es eine politische, eine soziologisch bedingte Leidenszustand ist, eine politische Misere, dann müssen wir zu einer politischen Aktion in irgendeiner erlaubten Form an sie uns heranmachen. Auf jeden Fall, solange es geht und sobald es wieder geht, müssen wir die Ursache eines Leidenszustands beseitigen. Was ich also behaupte, ist nicht, dass Leiden notwendig ist, um einen Sinn zu finden und zu erfüllen, sondern was ich behaupte, ist einzig und allein, dass Sinn Sinnerfüllung auch möglich ist dort, wo wir mit einem Leidenszustand konfrontiert sind, allerdings nur dann, wenn dieser Leidenszustand nicht anderweitig, nicht aktiv behoben werden kann. Mit anderen Worten, die Priorität geht zur Änderung der Situation, aktives Eingreifen. Aber wo das nicht möglich ist, geht die Superiorität, also die ethische Überlegenheit innerhalb der Werthierarchie, die wandert ab zu der Möglichkeit eines Menschen, auch noch trotz des Leidens, der gerade im Leiden, eine Sinnmöglichkeit zu sehen und zu fühlen. Mit anderen Worten, das Leben ist potenziell sinnvoll in Extremis und in Ultimis. In äußersten Leidenszuständen, in desolatesten Zuständen und bis zuletzt noch bis vor dem Tod. Bevor ich Ihnen ein konkretes Beispiel sage, lassen Sie mich rasch noch Ihnen sagen, dass das nicht Dinge sind, die man erfindet oder die einmal in einem Einzelfall zu bemerken sind. Das sind Dinge, die zum Beispiel testmäßig, exakt, empirisch nachgewiesen wurden in Amerika. Ich habe die ganze Literatur da. Zum Beispiel, dass die Fähigkeit, Sinn zu erfassen, Sinnmöglichkeiten wahrzunehmen, kurz vor dem Tod und in chronischen, schweren Leidenszuständen höher ist als beim durchschnittlichen Menschen. Verstehen Sie, was da gespielt wird? Die Alertness, die Fähigkeit zu bemerken, halt, hier könnte etwas geschehen, hier könnte ich irgendwie, und sei es auch nur durch meine Haltung, beweisen, wessen ich fähig bin, wessen der Mensch überhaupt fähig ist. Das nimmt sogar zu, die Sensibilität für solche Möglichkeiten nimmt im Alter, nimmt in schweren Leidenszuständen und nimmt im Besonderen vor dem Tode, dessen Herannahen man sich dann bewusst ist, noch zu. Schauen Sie, ich möchte Ihnen das an einem Beispiel eines Briefes, den ich vor Jahrzehnten einmal bekommen habe, erläutern. Der Brief einer Buchhalterin, die kurz vor ihrem Tod an einer schweren Lungentuberkulose mir schreibt. Wann war mein Leben reicher? Damals, als ich als Buchhalterin furchtbar nützlich war und vor lauter Pflichten nicht mehr zu mir selbst kam? Oder in diesen letzten Jahren geistiger Auseinandersetzung mit tausenderlei Problemen? Noch das Ringen um die Überwindung der Todesangst, die mich gepeinigt, gehetzt, gejagt hat, in unvorstellbarem Ausmaß. Noch dieses Ringen scheint mir wertvoller gewesen zu sein als ein ganzes Dutzend noch so schöner Bilanzen. Das ist die wahre Werthierarchie.
Sie hören Radio Vorarlberg mit der Fokussendung. Sinn finden können wir auf drei Arten, sagte Professor Viktor Frankl, nämlich durch Tätigsein, durch Erleben und durch die Änderung unserer Einstellung. Tätigsein und Erleben prägen die Zeit unserer gesunden und aktiven Jahre, in denen wir leidvolle Situationen häufig noch verändern können. Wenn es sich um schicksalhaftes, unveränderbares Leid handelt, wie etwa bei chronischen Krankheiten oder beim Sterben, dann kommt die Änderung unserer Einstellung zum Tragen, meint Viktor Frankl.
Oder vielleicht darf ich Ihnen aus einem Tonband aufgenommenen Dialog vielleicht kurz vorlesen von einer Patientin, die, ich glaube, 81 Jahre alt war, ein Karzinom, ein metastasiertes hatte und wusste, dass sie in Kürze wird sterben müssen. Es hat im Vorlesungssaal in der Poliklinik stattgefunden in Wien und ich begrüße die Patientin, ich hatte sie vorher nicht gesehen. Nun, liebe Frau Kottek, was halten Sie von Ihrem langen Leben heute, wenn Sie darauf zurückblicken? War das ein schönes Leben? Ach, Herr Professor, ich muss wirklich sagen, es war ein gutes Leben. Das Leben war wirklich schön. Und ich muss dem Herrgott danken für all das, was er mir geschenkt hat. Sehen Sie, ich bin ins Theater gekommen, ich habe Konzerte gehört. Wissen Sie, die Familie, in deren Haus ich in Prag gedient habe, als Stubenmädchen, Jahrzehnte hindurch, die hat mich manchmal mitgenommen in Konzerte. Und sehen Sie, für all das Schöne muss ich nun dankbar sein. Deswegen frage ich Sie, Sie sprechen da von so schönen Erlebnissen, Frau Kottek, aber das wird doch nun alles aufhören. Sie wird nachdenklich und sagt, ja, ja, das wird nun alles aufhören. Das ist von der Tonbandaufnahme. Ne? Franke, wie ist das nun, Frau Kottek, erklären Sie mir das. Glauben Sie, dass damit all die schönen Dinge, die Sie erlebt haben, aus der Welt geschafft sind, dass sie ungültig geworden sind, dass sie vernichtet sind? Der Patient wird immer nachdenklicher. Diese schönen Dinge, die ich erlebt habe, sagen Sie mir, Frau Kottek, kann irgendjemand das Glück ungeschehen machen, dass Sie, wie Sie sagen, erlebt haben? Kann jemand das auslöschen? Sie haben recht, Herr Professor, niemand kann das ungeschehen machen. Oder kann jemand die Güte auslöschen, der Sie im Leben begegnet sind? Nein, auch das kann niemand. Oder kann jemand auslöschen, Frau Kottek, was Sie erreicht und errungen haben? Sie haben recht, Herr Professor, das kann niemand aus der Welt schaffen. Oder kann jemand aus der Welt schaffen, was Sie tapfer und mutig durchgestanden haben? Kann jemand all das aus der Vergangenheit herausschaffen? Aus der Vergangenheit, in die Sie das alles ja, ich möchte sagen, hineingerettet haben, hineingeerntet haben, in der Sie es aufgespart und aufgestapelt haben. Jetzt ist die Patientin zu Tränen gerührt und sagt, nein, das kann niemand, niemand. Nach einer Weile sagt sie sicher, ich habe viel zu leiden gehabt. Aber ich habe auch versucht, die Schläge einzustecken, die das Leben mir versetzt hat. Verstehen Sie, Herr Professor, ich glaube, dass das Leiden eine Strafe ist. Ich glaube nämlich an Gott. Aber sagen Sie, Frau Kottek, kann das Leiden denn nicht auch eine Prüfung sein? Kann es denn nicht auch sein, dass Gott hat sehen wollen, wie die Frau Kottek das Leiden trägt? Und zum Schluss hat er vielleicht zugeben müssen, jawohl, sie hat es tapfer getragen. Und jetzt sagen Sie mir, was meinen Sie? Kann jemand solche Leistungen ungeschehen machen? Nein, das kann niemand. Franke, das bleibt doch, nicht wahr? Patientin, bestimmt, das bleibt. Und jetzt, ich, wissen Sie, Frau Kottek, Sie haben nicht nur allerhand geleistet in Ihrem Leben, sondern auch aus Ihrem Leben das Beste gemacht. Und Sie sind in dieser Hinsicht für unsere Patienten auf der Abteilung ein Vorbild geworden. Ich gratuliere Ihren Mitpatienten, dass Sie sich Sie zum Beispiel nehmen können. Und in dem Augenblick geschieht etwas, das sich noch in keiner Vorlesung ereignet hatte bei mir. Die ganzen Studenten, sie sind 200, brechen ganz spontan in einen Applaus aus. Sehen Sie, sage ich Frau Kottek, dieser Applaus gilt Ihnen. Er gilt Ihrem Leben, das eine einzige große Leistung war. Sie können stolz sein auf dieses Leben, Und jetzt sagen Sie, wie wenig Menschen gibt es, die wirklich stolz sein können auf ihr Leben. Ich möchte sagen, Frau Kotek, Ihr Leben ist ein Denkmal. Ein Denkmal, das kein Mensch aus der Welt schaffen kann. Langsam geht die alte Frau aus dem Hörsaal hinaus. Eine Woche später stirbt sie. Sie stirbt wie Hiob, satt an Jahren. Aber während der letzten Lebenswoche war sie überhaupt nicht mehr deprimiert. Im Gegenteil, sie war stolz. Anscheinend hat das Gespräch zu zeigen versucht, dass auch ihr Leben bis zuletzt einen Sinn hatte. Vorher war die alte Frau bedrückt, und zwar von der Sorge bedrückt, dass sie nur ein nutzloses Leben geführt habe. Ihre letzten Worte aber, wie sie in der Krankengeschichte wörtlich von der Zimmerärztin eingetragen stehen, lauten folgendermaßen: Mein Leben ist ein Denkmal, hat der Professor gesagt, vor allen Studenten im großen Hörsaal. Mein Leben war also nicht umsonst. Die Geschichte des Sterbens der Frau Kotek. Das ist auf Tape, verstehen Sie? Das ist auf Tonband, das sind Realitäten, das sind keine Dinge, die man da findet, das sind Dinge, wo man sich nur in Ehrfurcht beugen kann vor solchen Menschen und dem, was sie leben. Und jetzt ist noch eine letzte Frage. Wie ist denn das zum Beispiel, wenn jemand anderer stirbt? Und die Vergänglichkeit eines anderen, eines mitmenschlichen Daseins, da auf dem Spiel steht und zur Debatte steht. Sehen Sie, es hat ein sehr berühmter Urolog in Amerika, der einen Weltkongress da über Psychologie in den letzten Lebensphasen bei Sterbenden und so weiter geleitet hat in Montreal. Dieser Chirurg, der hat geschrieben, das Ende des Lebens ist immer eine Zeit unvergleichliche Möglichkeiten für persönliche und zwischenmenschliches Wachsen auf Seite des Patienten und seiner Familie. Und das ist richtig. Sie können auch unter dem Leid, an dem Leid, das Ihnen zugefügt wird von einem anderen, von einem geliebten Menschen, der da dahin stirbt oder schon gestorben ist, können Sie innerlich noch wachsen. Sehen Sie, es tut mir leid, wenn ich das wiederholen muss, aber immer wieder sagt man mir, dass das Jahrzehnte nachwirkt. Nach riesig vielen Vorlesungen kommt dann immer irgendjemand und sagt mir: Herr Doktor, ich habe da mal das gehört von Ihnen vor 20 Jahren oder ich habe das gelesen irgendwo in einem Büchel, da haben Sie etwas gesagt. Sehen Sie, das hat mir geholfen, wie ich in der gleichen Situation war, viele, viele Jahre später. Das ist diese Geschichte, die ich immer wieder wiederholen muss, weil sie in drei Sätzen gesagt werden kann. Von diesem alten praktischen Arzt, der zu mir kommt, weil er über den Tod seiner Frau, die über alles geliebt hat, nicht hinwegkommen konnte. Und dann sagt er: Ich weiß, Sie können mir auch nicht helfen, was verschreiben, ein Tranquilizer kann ich selber. Ich wollte einmal mit Ihnen sprechen. Na, was hätte ich ihm sagen sollen? Ich bin einfach gefragt: Sagen Sie, was wäre geschehen, wenn nicht Ihre Frau, sondern wenn Sie zuerst gestorben wären. Ich sagte dann: Wie furchtbar wäre es für meine Frau gewesen, wie die Arme gelitten hätte. Es ist mir nur übrig geblieben zu sagen: Sehen Sie, Kollege, dieses Leiden ist Ihrer Frau erspart geblieben, aber Sie werden zugeben, dass Sie es sind, der sie erspart, indem Sie es auf sich nehmen müssen. In dem Augenblick war eine kopernikanische Wendung da. Der Mann hat in seinem Leiden, in seiner Trauer, auf einmal den Sinn eines Opfers gesehen, dass er seiner Frau schuldig war. Lieber er wollte sie überleben und ihr nachtrauern als umgekehrt.
Thank you.
Die Lieblingsschülerin von Professor Viktor Frankl war Dr. Elisabeth Lukas, die heute in Fürstenfeldbruck das Süddeutsche Institut für Logotherapie leitet. Frankl ehrte sie, indem er sie in vielen seiner Vorträge erwähnte.
Ich habe da vor mir den Bericht von Dr. Elisabeth Lukas. Das ist eine Logotherapeutin, die in München ein großes Beratungszentrum leitet und die in einem Vortrag und dann in einem Buch Folgendes schreibt. Ein Schweizer Ehepaar kam extra zu mir nach München gefahren. Sie waren bereits bei 6 Schweizer Psychiatern gewesen, ohne Erfolg. Das Ehepaar hatte vor einem Jahr den einzigen Sohn und Hoferben durch einen Autounfall verloren. Und seitdem war der Mann in völliger Passivität versunken, ließ den Hof verkommen, sprach mit niemandem und äußerte nur gelegentlich, dass sowieso alles keinen Sinn mehr habe und er sich am liebsten eine Kugel in den Kopf jagen würde. Der Mann saß nun mit unbeweglicher Miene teilnahmslos bei mir am Tisch, schreibt Frau Dr. Lukas. Sie wusste, es gab nichts, das ihn erreichen würde, außer einem. Und deswegen fragte sie ihn: Sagen Sie, wenn Sie noch etwas für Ihren Sohn tun könnten, wären Sie dazu bereit? Der Mann blickte auf und nickte. Ich würde alles für ihn tun. Es gibt etwas, fuhr Frau Dr. Lukas fort, das niemand anderer für ihn tun kann als Sie. Sehen Sie, bisher ist dem Tod Ihres Sohnes nur Unglück entsprungen. Sie sind krank vor Schmerz, der Hof ist verwahrlost, Ihre Frau ist verzweifelt. Alles Gute, das Ihr Sohn im Leben schaffen wollte, ist durch seinen Tod gestoppt worden. Es sei denn, auch seinem Tod würde noch etwas Gutes entspringen. Etwas, das sein Leben und Sterben rückwirkend sinnvoll macht. Aber er ist darauf angewiesen, dass ein anderer dieses Gute für ihn fortführt. Sein Vater zum Beispiel. Die Augen des Mannes wurden feucht, schreibt Frau Dr. Lukas. Wie kann Gutes aus seinem Tod entspringen? Flüsterte er. Aber darauf musste er selbst die Antwort finden. Frau Dr. Lukas konnte ihm nur die Richtung weisen. Und sie sagte: Angenommen, Sie würden Ihr Land wieder zum Blühen bringen und Ihr Haus für Wanderer und Bedürftige öffnen. Jedem, der verwundert fragt, woher Sie Ihre Barmherzigkeit nehmen, könnten Sie entgegnen aus dem Andenken an meinen Sohn. Er ist jung von uns gegangen, doch ich möchte, dass viele Menschen mit Freude und Dankbarkeit seiner gedenken. Bei diesen Worten von Frau Dr. Lukas beugte der Mann den Kopf in seine Hände und weinte eine halbe Stunde lang bitterlich zum ersten Mal seit einem Jahr. Dann stand er auf und half seiner Frau in den Mantel. Lass uns nach Hause fahren, sagte er zu ihr. Wir haben viel versäumt. Der Mann war dem Leben zurückgegeben. Das ist die Geschichte einer logotherapeutischen Beratung, einer einmaligen Sitzung, eines einmaligen Gesprächs zwischen Frau Dr. Elisabeth Lukas und diesem Schweizer Mann. Sehen Sie, meine Damen und Herren, Sie können das auch im Gruppensetting natürlich machen. Ich erinnere mich, um Ihnen wiederzuzeigen, das war alles improvisiert. Das können Sie nicht lernen aus einem Lehrbuch. Aber auch das Improvisieren können Sie lernen. Und ich werde nicht vergessen, wie ich vor Jahrzehnten einmal in eine gruppentherapeutische Sitzung meines Assistenten komme. Und dort sitzt eine Frau, ein paar Frauen, ein paar Männer und er spricht mit ihnen. Ich sage, was ist los? Sagt er, diese Patientin da ist nach einem Selbstmordversuch auf unserer Abteilung eingeliefert worden, nachdem sie ihren 10- oder 11-jährigen Buben verloren hat an einem Appendizitis-Durchbruch und zurückgeblieben ist mit einem fast 20-jährigen, vollkommen gelähmten, der im Rollstuhl herumgefahren werden muss und so weiter. Und sie wollte mit ihm einen Doppelselbstmord versuchen, aber er, der Gelähmte, war derjenige, der weiterleben wollte. Nun haben wir das so gemacht, dass ich diese Frau gebeten habe, kommen Sie mal her, stellen Sie sich vor, Sie sind, nein, eine andere Frau habe ich rausgelegt, stellen Sie sich vor, Sie sind 80 und liegen auf Ihrem Sterbebett und blicken zurück auf ihr Leben. Ich mache sie gleich aufmerksam, sie haben keine Kinder gehabt, aber sie haben einen riesen Erfolg gehabt, gesellschaftlich und bei Männern und so weiter, erotisch. Was würden sie sich sagen? Sagt sie, mein Gott, ich habe die Männer zum Nahen gehalten, ich habe mir viel, was ich konnte, rausgeholt aus dem Leben, bin reich gewesen, war gut gegangen in jeder Beziehung, ich habe Juwelen gehabt und weiß der Teufel was alles noch. Aber jetzt als alte Frau, ich muss zurückblicken und sagen, ich weiß nicht, wozu das ganze Leben überhaupt gut war. Daraufhin bitte ich diese Mutter des Gelähmten bzw. des Verstorbenen. Jetzt stellen Sie sich vor, Sie blicken zurück auf Ihr Leben mit 80 Jahren. Was werden Sie sich sagen? Dann sagt sie, ein armes Kind ist gestorben, das andere, das da zurückgeblieben ist, wenn ich nicht gewesen wäre, wenn ich nicht eingesetzt hätte, hätte ich ihn ein Heim geben müssen. Man hätte ihn für einen Idioten gehalten, es wäre nichts aus ihm geworden. So habe ich alles dran gesetzt, um doch einen Menschen aus ihm zu machen. Es war schwer, aber es ist mir gelungen. Letztendlich, und wenn ich zurückblicke, muss ich sagen, mein Leben war schwer, aber mein Leben hat Sinn gehabt. Das war die Konfrontation. Und da ist dieses Licht aufgegangen. Ein Licht, in dem man Sinnmöglichkeiten wieder erwarten sehen konnte. Und dann habe ich die Frauen noch gefragt, sagt sie mal, ganz improvisieren, stellt euch vor, da ist ein Aff und dem gibt man Injektionen, zapft dem Blut ab, um, sagen wir, ein Poliomyelitis-Serum zu erzeugen und Tausende von Kindern vor Lähmungen zu bewahren. Kann der Aff jemals erfassen, wozu das gut sein soll, dass man ihn quält und sticht und ihm wehtut ununterbrochen? Das kann er natürlich nicht. Das ist ja diese Zwecke, das ist ja bei diesen Versuchen, bei der Forschung, das kann ja nur ein Mensch verstehen. Das sind ja Zwecke in der Welt des Menschen. Da kann er ja nicht hineinreichen oder hinausreichen. Dann habe ich gesagt, nun sagt, seid ihr hundertprozentig sicher, dass der Mensch eine Endstation ist im Kosmos? Über den Menschen hinaus gibt es nicht, sagen wir, eine noch höhere Welt, eine nächst höhere Dimension, in der nun die unverständlichen Leiden eines Menschen doch einen Sinn haben, den wieder der Mensch nicht erahnen kann. Zufällig hat sich dann herausgestellt, keine einzige von dieser Gruppe war religiös. Konkret, manifest religiös. Und alle haben zugegeben, nein, da keinen Sinn, da kann ein Sinn dahinter stecken oder darüber stehen, den wir Menschen nicht erfassen. Übrigens ist auch der Frau von dem Sohn, den sie mittöten wollte, mitnehmen wollte, ist dann später jemand geworden, dem wir eingehändigt haben, sozusagen selbstmordgefährdete Frauen, Patientinnen oder Ex-Patientinnen, die sind mit denen ins Café ausgegangen und hat ihnen Selbstmordabsichten auszureden vermocht, besser als alle meine Ärzte, mich eingeschlossen zusammen, sie vermocht hätten zu tun. Sehen Sie, meine Damen und Herren, das ist das, um was es geht. Und wenn Sie nun sagen, um jetzt wiederum auf die Vergänglichkeit nach dem Gerede über Tod und so weiter, auf die Vergänglichkeit zurückzukommen, wenn Sie nun sagen, ja, aber wir leben in einer Gesellschaft, wo der Nutzwert in Frage steht, nicht der Sinn des Lebens, nicht der Wert des Lebens. Ich habe zu zeigen versucht, dass der Sinn des Lebens der Möglichkeit nach ein bedingungsloser ist, bis zum letzten Atemzug. Ich habe Ihnen möchte Ihnen nun zeigen, dass der Wert des Menschen auch ein ebenso bedingungsloser ist. Das geht ganz parallel. Bedingungslos insofern, als er nicht abhängig ist von dem Nutzwert. den jemand haben mag oder nicht mehr haben mag, sondern das ist die Würde, dieser bedingungslose Wert einer menschlichen Person, eines menschlichen Wesens. Diese Würde, die ruht ja nicht auf der gegenwärtigen Nutzbarkeit im sozialen Sinne, im funktionalen Sinne, sondern die ruht ja auf den vergangenen Werten, die er geschaffen, die er in die Welt gesetzt, die er verwirklicht hat. Und das bleibt ihm, diese Würde bis zum letzten Atemzug, die ist indelible, die kann man nicht mehr aus der Welt schaffen. Natürlich, heute versteht man das schwer in einer Gesellschaft, die leistungsorientiert ist, eine Gesellschaft, die demgemäß auch jugendvergötzend ist das schwer zu fassen. Solche Menschen neigen dazu, einen alten Menschen, der funktionsunfähig ist, keinen Nutzwert mehr haben mag, einen alten Menschen mit Verachtung zu begegnen, was natürlich ungeheure psychohygienische Gefahren hat. Denn stellen Sie sich vor, dass ein solcher Mensch, wenn er Glück hat, selber einmal alt wird. Ja, er liegt ja am Boden, er ist ja am Boden zerstört vor Minderwertigkeitsgefühl, weil er sagt, ich nutze nichts mehr, ich taugt zu nichts mehr, was soll denn in meinem Leben noch sinnvoll sein? Der ist eminent selbstmordgefährdet, weil er dann die Selbstachtung auch verliert. Aber in Wirklichkeit ist es so, dass diese Menschen es nur ihrer Inkonsequenz, ihrer persönlichen Inkonsequenz zu danken haben. Wenn sie nicht plädieren für Euthanasie-Maßnahmen im striktesten hitlerschen Sinne, denn in diesem Sinne müssten alle Senilen, alle Debilen, alle Dementen und womöglich auch noch alle Sterilen aus der Welt geschaffen werden, weil sie lebensunwertes Leben nach dieser Wertehierarchie, nach dieser Wertrangordnung wären. Und meine Damen und Herren, ich verstehe mich auf Euthanasie. Ich habe für genug lange Zeit den Kopf persönlich in die Schlinge gesteckt, um die Euthanasie von Herrn Hitler zu sabotieren, gemeinsam mit Professor Otto Pötzl, dem seinerzeitigen NS-Partei-Anwärter, der mit mir da gemeinsame Sache gemacht hat. Uns beiden ist es gelungen, ich kann es gerade auf ein anderes Blatt, auf Details nicht eingehen, ihm und mir gelungen, in hunderten von Fällen die Euthanasie zu sabotieren. Aber Menschen, die so denken, keine Würde als absoluten, bedingungslosen Menschenwert anerkennen, sondern nur Nutzwert für eine Gesellschaft, was für eine Gesellschaft, die eben vergötzend dasteht. Diese Menschen sind gefährdet, nicht nur in ihrer Zukunft, wenn sie selber alt werden, sondern auch in der Gegenwart, weil sie eintreten müssen für Euthanasie. Nicht einmal Mitleid braucht der alte Mensch. Beneiden müsste eigentlich ein junger Mensch einen alten Menschen. Warum? Aus einem einfachen Grunde. Der Junge wird sagen, er hat Möglichkeiten in der Zukunft. Ja, Dankeschön, wird der Alte indessen sagen. Ich habe nicht Möglichkeiten, aber Wirklichkeiten. Und die nicht in einer fragwürdigen Zukunft, sondern in einer gelebten Vergangenheit. Und die kann mir niemand mehr rauben. Und damit kehren wir an den Ausgangspunkt zurück. Ein solcher alter Mensch, der so denkt, der weiß, worauf es ankommt, der weiß, dass der Sinn des Lebens der Möglichkeit nach ein bedingungsloser ist und der Wert des Menschen ebenso der Möglichkeit nach ein bedingungsloser ist. Ein solcher Mensch gleicht einem Mann, der vor einem Wandkalender steht. Und da gibt es Menschen, die jeden Tag ein Blatt abreißen und wehmütig zuschauen, wie der Kalender immer dünner und dünner wird, von Tag zu Tag, mit jedem Tag. Das Leben verrinnt. Und der andere, den ich im Sinne habe, der gleicht einem anderen Typus von Menschen, der jeden Tag ein Kalenderblatt vom Wandkalender abreißt, es umdreht und auf die Rückseite sich Notizen macht, tagebuchmäßige Notizen, was er getan hat an dem Tag, was er erlebt hat an dem Tag, was er geschaffen hat an dem Tag, was er tapfer durchgelitten haben mag an dem Tag. Und stolz legt er diese Notizen beiseite. Genauso wie ein alter Mann wie ich es jetzt tue und Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit danke.